Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.
Zollkrieg, Ölkrisen und Goldrausch. Naja, das klingt fast nach einem neuen Netflix-Blockbuster. Donald Trump wollte Amerika groß machen und machte vermutlich den Ölpreis klein. Gold zum Renner und seltene Erden wirklich selten. Hallo zum Börse Berlin for You Podcast. Heute geht es um die Einflüsse auf die Rohstoffpreise seit dem Liberation Day. Also seit dem Tag, als Donald Trump die USA vom Welthandel abschnitt. Dazu haben wir uns einen Rohstoffexperten eingeladen, aus Dubai zugestaltet, Carsten Storck, Asset Manager von DCX. Grüß dich, Carsten. Servus.
Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, und die Stimme aus dem Börsenradio-Studio kommt von Peter Heinrich. Wenn wir heute über Rohstoff sprechen, lass uns über Industriemetalle sprechen, also das, was die Industrie verbraucht. Eisen, Aluminium, Kupfer und Ähnliches, dann über Ölpreise, dann die Metalle, die die moderne Industrie braucht, also E-Autos, Windräder oder für Chips und natürlich über Gold. Was ist denn mit den Rohstoffpreisen passiert seit dem Liberation Day von Donald Trump Freiheit?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage zum Einstieg und ich glaube, ich kann das an vier Rohstoffen festmachen, muss aber dazu sagen, dass, also wenn ich die vier Rohstoffe aufzähle, dann würde ich die Entwicklung, was seit Donald Trump, seit Liberation Day passiert ist, festmachen am Goldpreis, der ja auf ein All-Time-High letzte Woche gestiegen ist, aktuell jetzt ein bisschen zurückkommt, knapp 200, 250 Dollar vom All-Time-High verloren hat. Der zweite Rohstoff, den ich mir angeschaut habe, ist eigentlich der Euro-US-Dollar. Der Euro-US-Dollar hat seit dem Liberation Day nochmal einen Schub bekommen, also der Euro gegenüber dem Dollar. Das heißt, der Dollar hat weiter abgewertet. Das ist ja eine Tendenz, die wir schon vor dem Liberation Day gesehen haben, seit Donald Trump ins Präsidentenamt berufen wurde, also seit seiner Inauguration ist der Dollar eigentlich unter Druck gewesen. Und der Liberation Day hat diese Entwicklung nochmal verstärkt, bedingt einfach durch den Vertrauensverlust in die amerikanische Wirtschaft und auch in seine politischen Entscheidungen hinzugekommen ist. Also dazu ein bisschen einen Trigger nochmal gegeben. Der dritte Rohstoff ist eigentlich kein Rohstoff, sondern es ist die 10-jährige, also die T-Note in den USA, also es ist die 10-Jahres-Rendite. Und die ist jedes Mal, wenn Donald Trump sich negativ geäußert hat auf seiner eigenen Plattform, auf seiner eigenen sozialen Medienplattform Truth Social, dann ist die 10-Jahres-Rendite in den USA sehr stark angestiegen. Man vermutet dahinter Verkäufe von großen Investoren, unter anderem wird gerüchteweise immer die Volksrepublik China genannt, die das vielleicht als Druckmittel benutzen könnte, dass sie eben der zweitgrößte Gläubiger Amerikas ist, also nach Japan der zweitgrößte Gläubiger. Und wenn die Volksrepublik also Anleihen im 10-Jahres-Bereich in den USA auf den Markt werfen sollte, dann ist das klar, dass die Rendite dadurch ansteigt. Und der vierte Rohstoff ist eigentlich auch kein wirklicher Rohstoff, sondern das ist der US-Aktienmarkt. Ich habe mir das am Verlauf des S&P 500 angesehen. Und da ist es in der Tat so, dass jedes Mal, wenn Donald Trump sich zu seinen Zöllen äußert, auch auf Truth Social, dann haben sie gesehen als Anleger, dass der Markt nach unten reagiert hat. Also das sind so vier Rohstoffe, die man beobachten muss, um die Stimmung im Markt abzulesen, wenn man so will. Soll heißen, wenn Donald Trump wieder einen raushaut, nenne ich das jetzt mal, der das Vertrauen nicht fördert, dann sind es genau Gold wird steigen, der Euro wird steigen, die 10-Jahres-Rendite steigt und der S&P fällt. Und umgekehrt, wenn er was Positives sagt, und positiv ist ja relativ, das ist ja das, was der Markt aufnimmt, ein positives Announcement war zum Beispiel, dass er jetzt den Fed-Chef nicht feuern wird, ja, dass er da wieder zurückgezogen hat. Oder wie er vor einigen Wochen einen Tweet rausgehaut hat, wo er geschrieben hat, buy the stock market now. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Donald Trump die Welt dahingehend durcheinander gebracht hat, dass wir jetzt nicht nur mit Vorhersagen, also mit Prognosen konfrontiert sind, das sind wir ja immer. Es kommt zusätzlich diese Unsicherheit hinzu, dass immer, wenn er sich zu einem Thema äußert, der Markt zunächst einmal fast emotional reagiert. Das ist fast so eine psychologische Reaktion, weniger eine fundamentale Reaktion, weil niemand ja abschätzen kann, wie weit diese von ihm gemachten Entscheidungen tatsächlich umgesetzt werden. Haben wir ja auch schön gesehen, Liberation Day und kurz danach, zwei Wochen später oder 10 Tage später, schon wieder für 90 Tage ausgesetzt, die Zölle. Das sind alles Anzeichen, dass er versucht, im Markt herauszufinden, wie weit er mit seinen Maßnahmen gehen kann. Und das macht es für uns momentan extrem schwierig.
Jetzt bin ich überrascht, aber auf der anderen Seite war es eigentlich klar, dass es nicht nur um Rohstoffe geht, sondern dass alles so verwebt ist, dass es den Euro-Dollar-Preis oder die Währungen generell beeinflusst, Das ist natürlich klar, die Staatsanleihen beeinflusst und natürlich auch klar die Aktienkurse. Ich habe jetzt gedacht eigentlich, dass man sich auch unterhalten könnte über den Verbrauch zum Beispiel. Aber das betrifft ja auch wieder die Zölle. Also wenn weniger Autos nach den USA importiert werden, das heißt ja vermutlich werden dann auch weniger Autos produziert. Also braucht man vielleicht weniger Stahl und weniger Aluminium. Aber so generell, ist China mächtiger als die USA, wenn es um Rohstoffe geht?
Vielleicht, um das in zwei Teilen zu beantworten. Also Rohstoffe, solange zum Beispiel der Kupferpreis, der ja am Liberation Day auch einen starken Dip nach unten gemacht hat, also wir reden jetzt über den US-Kupferpreis, der ist von 460 US-Cent auf 410, fast 400 im Low gefallen mit extremer Volatilität. Der handelt wieder bei 480 US-Cent und wir sind eigentlich unwesentlich nur vom neuen All-Time-High entfernt. Also das alte war irgendwo so bei der 530 US-Cent. Ich glaube, der Kupferpreis ist ein sehr, sehr wichtiger und guter Indikator, den man auf jeden Fall beobachten sollte. Denn solange der Kupferpreis nicht nachhaltig unter Druck kommt, soll heißen unter die 400 US-Cent fällt, ist die Markterwartung definitiv immer noch eine positive, weil ich glaube, Goldman Sachs hat einen Forecast gemacht, dass wenn die Zölle alle so bleiben würden, dann würde man mit einem Weltwirtschaftswachstum von negativ 3,7% rechnen. Das würde natürlich auch den Kupferpreis massiv beeinflussen, aber das sehe ich momentan noch nicht. Der Kupferpreis, der von den Industriemetallen am besten gelaufen ist, ja, der zeigt momentan, dass die Welt immer noch relativ entspannt ist, was die Zukunft angeht, also was das Wirtschaftswachstum angeht. Zu China im Speziellen muss ich sagen, ja, China ist eine Macht geworden oder ist eine Macht, sicherlich bedingt dadurch, dass es eben der zweitgrößte Schuldner der USA ist und damit natürlich auch einen gewissen Druck ausüben kann. Und natürlich verfügt China auch über eine Menge Rohstoffe, die weltweit genutzt werden müssen oder genutzt werden. Und ich glaube, dass China wird ja von sämtlichen westlichen Medien, aber auch von den Investmentbanken gerne so ein bisschen, wie soll ich sagen, schlechter dargestellt, als es vielleicht ist. Wir hatten jetzt im ersten Quartal in China ein Wirtschaftswachstum von über 5%. Und das geht eindeutig mit dem konform, was die chinesische Regierung ja auch dieses Jahr erzielen möchte. Ein Wirtschaftswachstum von mindestens 5% plus. Jetzt haben die Investmentbanken ihre Prognosen für China schon wieder nach unten revidiert, weil die sagen, aufgrund der Zollproblematik ist das gar nicht zu erhalten. Zu China muss man sagen, eine Macht deswegen, weil auch einer Wirtschaftsmacht dieser Größe steht es ja frei, mit wem man verhandelt und mit wem man spricht. Und die USA ist ja nicht der einzige Handelspartner, den China hat. Es wird zwar von Donald Trump gerne so dargestellt, wie wenn es der einzige Handelspartner wäre, aber Fakt ist, Asien ist groß, die Wirtschaften dort prosperieren immer noch. Du hast es ja eingangs erwähnt, ich bin momentan in Dubai. Da prosperiert die Wirtschaft auch extrem. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen eher mit dem Ölpreis zusammen, solange der über $60 ist. Aber was ich damit sagen will, ist, China ist durchaus in der Lage, sich neue Alternativen zu schaffen. Und dieses Tit for Tat, das wir momentan haben, das ist natürlich kein Zustand zwischen den USA und zwischen China. Aber das beruht auf beiderseitigen Bedürfnissen. Und Donald Trump schießt vielleicht ganz bewusst ab und zu laut, indem er auf Truth Social seine Meinung kundtut. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, letzte Woche diese Posts von ihm seit dem Liberation Day im Detail mehr anzusehen. Da sind Posts dabei, also das würdest du bei uns in Westeuropa, wenn ein Politiker oder ein Präsident sowas raushauen würde, das würde wahrscheinlich in der Presse schon zerrissen werden, weil das vielleicht keine Art der Kommunikation in der Vergangenheit war. Hindert ihn aber nicht daran, diese Kommunikation weiter so beizubehalten, um vielleicht, und das ist vielleicht seine wahre Intention, herauszufinden, wie weit er eigentlich gehen kann. Ich habe jetzt mehrere Artikel übers Wochenende schon gelesen, die von einem sogenannten Trump-Put sprechen. Und das war ja so. Also nach dem Liberation Day ist der Aktienmarkt ja sehr, sehr stark gefallen. Und dann hat er 2-3 Tage später das erste Mal zurückgerudert. Und das Gleiche war auch, wie er announced hat, dass er den Jerome Powell, den Fed-Chef, auf die Straße setzen will oder entlassen will, mehr oder weniger. Da war auch 2 Tage später hat er zurückgerudert und hat gesagt, er hat das eigentlich nicht so gemeint. Also der Markt spekuliert jetzt schon, dass jedes Mal, wenn er was Fatales sagt, 2 Tage später ein Dementi kommen könnte.
Ich habe es aber gar nicht so gemeint, ja. Aber bei den Rohstoffen, wenn man das mal so historisch betrachtet, Rohstoffe ist ja immer so ein bisschen Außenpolitik. Und bei der Außenpolitik geht es ja eigentlich seit Hunderten von Jahren schon immer um Rohstoffe. Hat sich daran irgendwas geändert? Also der Zugriff auf Rohstoffe, ich brauche sie und ich bin mächtig, wenn ich den Zugriff auf Rohstoffe habe.
Im Gegenteil, also das hat gar nichts verändert. Im Gegenteil, das hat in der aktuellen Situation durch diese zurückgehende Globalisierung, ein Phänomen, das wir ja seit der Pandemie vor 5 Jahren sehen, dass die globalen Wirtschaftsströme liefern, also die Lieferketten, nicht mehr so verzahnt sind, wie sie vor der Pandemie waren, weil einzelne Staaten sich auch zurückziehen und erstmal feststellen, auf was für einem Fundus von Rohstoffen sie eigentlich sitzen und was das für einen Wert hat. Und ich glaube, es kommt hinzu, dass einfach die Kommunikationspolitik dazu geführt hat, dass das Vertrauen weg ist. Und wir wissen noch aus der GFC, aus der Global Financial Crisis von 2008, dass alles auf dem Vertrauen in dieses System basiert. Und wenn das Vertrauen weg ist, dann wird es wirklich schwierig. Wir erinnern uns, Banken haben sich teilweise nicht mehr Geld geliehen. Und das ist jetzt so eine, wie soll ich sagen, so ein Copy und Paste, weil jeder Investor, der in Amerika engagiert ist, natürlich Angst hat, ob er überhaupt noch unter kaufmännischer Vorsicht, wenn man so will, Prognosen erstellen kann, ohne dass sich in den nächsten Wochen wieder was Gravierendes ändert. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Investoren momentan den Dollar fliehen und auch den US-Aktienmarkt in Frage stellen, weil sie einfach vor dieser Abhängigkeit Angst haben.
Wie selten sind denn die sogenannten seltenen Erde? Was ist das? Und ich habe vorhin so mit Augenzwinkern gesagt, naja, Donald Trump schafft es, die seltenen Erden wirklich selten zu machen.
Ja, also er versucht natürlich, die Hand auf seltene Erden zu bekommen, weil die USA selber nicht über große Vorkommen verfügt. Also es gibt einige Plätze weltweit, die normalerweise in politisch nicht so stabilen Regionen liegen und dort abgebaut werden. Nimmt das Beispiel Ukraine-Krieg. Also das war ja eine seiner größten Forderungen jetzt bei den Verhandlungen, dass er sagt, für das, was sie für die Ukraine getan haben, will er auch kompensiert werden. Und idealerweise möchte er halt die seltenen Erden, die in der Ukraine vorkommen, sich praktisch einverleiben. Ja. Was durchaus eine berechtigte Forderung sein kann, also völlig emotional. Ich möchte nochmal sagen, dass das Thema Donald Trump ist ein völlig emotionsloses Thema für mich. Es ist nur, dass er halt die Rahmenbedingungen für uns extrem schwierig macht. Auch extrem interessant macht natürlich, weil wir eine erhöhte Volatilität haben. Und gerade das Thema seltene Erden, wenn du mal schaust, also auch im deutschen Markt, es gibt also weder Scheine auf bestimmte seltene Erden oder Produkte auf seltene Erden. Es gibt einige wenige Aktien, die wirklich seltene Erden exposed sind. Lynas ist eine davon zum Beispiel. Aber es gibt kaum Zugriff auch für die kleineren Investoren oder Anleger, seltene Erden tatsächlich zu kaufen. Es sei denn über vielleicht ETFs, ja, wo dann verschiedene Unternehmen drinnen sind. Aber du kaufst halt dann auch immer noch das Unternehmensrisiko, anders als bei größeren Rohstoffen wie jetzt Kupfer, Silber, wo du einfach den Rohstoff an sich kaufen kannst und dieses unternehmerische Risiko ausschließen kannst. Also er macht das seltener, ja. Er weiß, dass das wichtig ist für die Zukunft. Und ich denke, dass sein Plan weiter ist, eben zu versuchen, diese Rohstoffsicherheit für die USA einfach sicherzustellen. Also Kupfer zum Beispiel, die erste Reaktion am Liberation Day, Kupfer war ja dann sofort ausgenommen von den Zöllen. Also da sind noch gar keine Zölle drauf gewesen und trotzdem hat der Kupferpreis zunächst einmal reagiert. Da sieht man, wie emotional der Markt eigentlich ist. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es eben für jeden ganz, ganz wichtig zu trennen zwischen, was ist da jetzt psychologisch emotional getrieben, weil Donald Trump diese Form der Kommunikation gewählt hat, und was ändert es tatsächlich an den Trade-Setups, ob da wirklich fundamental sich was verändert. Ja? Ich denke, dass sich fundamental dahingehend was ändert, weil eben der Dollar momentan nicht in favor ist, also nicht gesucht wird, sondern eher die Leute versuchen, ihre Dollar-Exposure abzubauen. Das, glaube ich, ist eine Tendenz und ein Trend, den werden wir die nächsten Monate weiter sehen. Davon bin ich überzeugt. Also ich glaube auch, dass der Euro gegenüber dem Dollar gegen Jahresende noch weitere Zugewinne machen wird.
Und das beeinflusst natürlich die Aktienkurse und auch die Rohstoffpreise. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu sehen. Jetzt hast du was angesprochen, wo du gesagt hast, naja, so als Kleinanleger kann er gar nicht von den wirklich seltenen Erden profitieren. Wie kann man denn von den Rohstoffen partizipieren? Klar, Öl kaufe ich an der Tankstelle, hahaha. Gold, okay, Gold und Silber kann sich jeder vorstellen. Das kann man entweder physisch kaufen oder es gibt Zertifikate darauf. Aber wie handelt man eigentlich, meinetwegen Eisen? Oder, du hattest vorhin Kupfer jetzt oft erwähnt, wie geht man da vor am leichtesten?
Der liquideste Markt in den Rohstoffen ist natürlich der Futures-Markt, also der Hauptmarkt. Im Kupfer wäre das jetzt an der CME, an der Chicago Mercantile Exchange, wird der Kupfer gehandelt in Pfund, danach richtet sich der Preis und wenn die Nachfrage steigt, dann geht der Preis nach oben und umgekehrt. Es gibt mittlerweile in Deutschland einen sehr ausgeprägten Markt, also im Scheinebereich, im Optionsscheinbereich, es gibt die sogenannten Mini-Futures. Und da gibt es mehrere Emittenten, sei jetzt genannt zum Beispiel Fontobel ist ein sehr guter Emittent, der sehr, sehr umtriebig in dem Bereich ist, dahingehend, dass sie wirklich auf viele Produkte entsprechende Optionsscheine aufgelegt haben und diese Optionsscheine auch mit einer Liquidität versehen wird. Dank des Market Makings der jeweiligen Investmentbank stehen diese Kurse meistens zwischen 250.000 und 500.000 Euro Geldbrief. Also da kann man sich sehr gut bedienen, wenn man so möchte. Und die Korrelation mit dem Produkt, also mit dem Underlying, die ist natürlich eins. Weil, wie gesagt, das ist auf den Kupferpreis, also auf den Kupferfutures gepreist und deswegen ist das 1:1. Nur mit einer kleinen Umrechnung in Euro kann man das praktisch erwerben und sich dann direkt exponieren. Der einzige Unterschied zur Börse ist, dass wenn ich den Future an der Börse kaufe, dann hätte ich jederzeit das Recht, auch den Kupfer physisch zu beziehen. Nur meine Erfahrung ist, dass wahrscheinlich 99% der Anleger oder 98% der Anleger, die im Kupferpreis oder im Kupfer unterwegs sind, eher Interesse haben an keiner physischen Bezugnahme, weil das macht ja keinen Sinn, wenn du dir den Kupfer dann physisch in einem Lagerhaus ausliefern lässt, weil dann kommen Lagerkosten hinzu etc. Also das ist relativ einfach strukturiert. Der Markt ist extrem liquide mittlerweile in Deutschland. Neben Vontobel, SocGen, Morgan Stanley, die UBS, also die sind alle in diesem Bereich sehr aktiv.
Ja, vielen Dank, dass du noch weitere nennst. Jetzt gibst du den Begriff, wir sind bei den Rohstoffen bei einem Superzyklus. Ja, und erstmal definieren, was ist ein Rohstoff-Superzyklus? Das bedeutet ja eigentlich eine lange andauernde Phase, meistens 5 Jahre und länger. Starke Preissteigerungen bei Rohstoffen. Ist es immer noch ein Superzyklus, auch wenn Donald Trump am Ruder ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also je nachdem, wie seine Maßnahmen jetzt umgesetzt werden. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, wenn es extrem wird, dann haben wir negatives Wirtschaftswachstum, dann wird es auch in den Rohstoffen keinen Superzyklus geben. Bis zum Liberation Day hat es in der Tat so ausgesehen, dass wir die Chance haben, in einen nächsten Superzyklus hineinzugehen. Und der Markt ist aktuell in Warteposition. Also ich habe keine massiven Verkäufe jetzt im Rohstoffbereich gesehen, gerade im Bereich der Industriemetalle oder der Soft Commodities. Da hat das überhaupt nicht stattgefunden. Wenn es denn stattgefunden hat im Rohstoffbereich, dann war es eher das Crude Oil, aber das ist eine gesonderte Story. Ja. Und das Crude Oil ist oftmals in den Rohstoffindizes sehr hoch gewichtet. Also wenn Crude Oil nach unten geht, dann gehen auch die Rohstoffindizes nach unten, weil das übergewichtet ist in den meisten. Aber in den anderen, außer jetzt Rohöl, also WTI Crude Oil, habe ich diesen Sell-off nicht gesehen. Also die Antwort ist ja, wir sind immer noch in einer guten Ausgangsposition für einen Superzyklus. Und ich glaube, dass wir dieses Einsetzen des Superzyklus in einigen Rohstoffen schon gesehen haben, im Sinne, dass es schon läuft. Ein gutes Beispiel ist bei den Soft Commodities Kaffeepreis. Kaffeepreis ist wieder um die 400 US-Cent, also steht knapp wieder vor einem neuen All-Time-High. Ich denke, wir haben es im Orangensaft gesehen, der jetzt zwar auch zurückgekommen sind, aber du siehst schon, die Märkte, die Rohstoffmärkte, wo die Verfügbarkeit schon begrenzt ist, weil nur wenige Länder in der Produktion tätig sind, die machen sich das natürlich auch schon zunutze. Und im Kakao haben wir es auch gesehen, ja, das war eine Preisexplosion von 1.800 US-Dollar pro Tonne auf, glaube ich, 14.000 Dollar in der Spitze. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das in andere Rohstoffbereiche umsetzt oder auch Anzeichen gibt, dass das in diese Richtung geht. Der Kupferpreis ist für mich eine klare Indikation. Wir haben vor wenigen Wochen ein neues All-Time-High gemacht. Warum haben wir das gemacht? Weil China zyklisch Kupfer kauft im ersten und zweiten Quartal. Und die würden ja auch nicht den Kupfer kaufen, wenn sie ihn nicht bräuchten für ihre eigene wirtschaftliche Planung. Also die Indikationen, die wir bekommen, ja, die deuten eindeutig darauf hin, dass die Verfügbarkeit von Rohstoffen immer begrenzter wird in Zukunft. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis sich bestimmte rohstoffstarke Länder darauf vorbereiten, dass sie quasi im Driver's Seat sitzen und ganz andere Verhandlungen führen können. Ich nehme jetzt die OPEC als Beispiel. Die OPEC hat sich ja zusammengetan, ist ein großes Kartell, das eben versucht, die Interessen aller ölproduzierenden Länder unter einen Hut zu bringen. Warum soll es sowas nicht auch für den Kaffee geben, für den Arabica-Kaffee? Dann reden wir über wenige Länder, die was zu sagen haben. Wahrscheinlich wird das sein Brasilien, es werden einige wenige Länder in Mittelamerika sein. Es wird vielleicht noch einige asiatische Länder, die da mitmachen können. Es ist nur eine Frage der Organisation. Und wenn das irgendwann passieren sollte, dann wird das natürlich der Zugriff auf diese freien Rohstoffe immer schwieriger. Und die zweite Tendenz, die ich sehe, und das sieht man jetzt auch hier vor Ort, dass immer mehr Investoren die Börse anfangen zu vermeiden, bei einer bestimmten Größenordnung und direkt bei den Produzenten kaufen. Wir haben das schon einmal gesehen, vor 2 Jahren im Kakao, wie der Kakaopreis so stark gestiegen ist, hat China unmittelbar direkte Verhandlungen mit Kakaobauern vor Ort aufgenommen, um quasi die Ware schon abzugreifen, bevor sie überhaupt an die Börse kommt. Und das Zweite sehen wir selektiv im Kupfer auch. Also es gibt Verhandlungen an Ländern mit China im Bereich Kupfer, Silber, wo sie überlegen, dass sie direkt diese Rohstoffe quasi aufkaufen und dann auch vor Ort oder in bestimmten zugewiesenen Lagerräumen oder Lagern einfach dort weglegen, ja, bis sie es brauchen. Und das ist so eine Tendenz, die ist natürlich, wie soll ich sagen, die zeigt mir nochmal, wie eng die Verfügbarkeit in manchen Rohstoffen eigentlich momentan schon vorhanden ist.
Wie ist es eigentlich mit Silber? Also beim Goldpreis, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ist es ganz klar, Goldpreis ist gestiegen, weil die Märkte unsicher sind. Das ist so der berühmte sichere Hafen. Also im Januar stand der Goldpreis noch bei 2.800 US-Dollar und jetzt lagen wir bei 3.400 Dollar. Bei Silber ist es ja so, Silber ist ja in irgendeiner Form auch ein Verbrauchsmaterial, wird verbraucht von Leiterplatten über viele andere technische Anwendungen. Und Silber ist ja nicht so endlich. Wie ist denn die Entwicklung im Silberpreis?
Im Silberpreis ist es ganz interessant. Der Silberpreis hat ja wirklich sein Gap zum Gold nochmal vergrößert. Wir hatten eine Gold-Silber-Ratio von über 100 in den letzten Wochen. Ich glaube, wir sind jetzt wieder knapp unter 100 gewesen. Das ist natürlich ein Anzeichen, ein ganz klares, dass der Silberpreis der Entwicklung im Goldpreis hinterher hinkt. Ja. Das kann mehrere Gründe haben. Der eine Grund ist, dass Silber wahrscheinlich in der Verfügbarkeit einfach besser vorhanden ist als Gold, sonst wäre die Unze nicht bei paar 30 Dollar und Gold bei 3.400 Dollar. Aber es hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt, dass es eine historische Beziehung zwischen Gold und Silber gibt. Und diese Ratio liegt normalerweise so zwischen 60 und 70, die Gold-Ratio, also im historischen Vergleich, die ich angesprochen habe. Märkte tendieren ja dazu, zu ihrem langjährigen Average irgendwann mal zurückzugehen, zu ihrem langjährigen Durchschnitt. Also es könnte nur eine Frage der Zeit sein, bis Silber diesen Sprung zum Gold aufholt. Wir haben in einem Backtest festgestellt, dass Silber tendenziell in der zweiten Phase einer Goldhosse gerne Gold outperformt. Also dass es dann eben zu Bewegungen kommt, die wir von früher kennen, wo der Silberpreis an einem Tag 7% macht und Gold macht nur 1,5%. Und das haben wir die letzten Wochen eigentlich gar nicht gesehen. Also der Silberpreis war immer so leicht defensiv, ja, hat er zum Gold gehandelt und hat eigentlich dieses Gap nicht geschlossen und nicht schließen können. Jetzt kommt hinzu, dass wir, ich glaube, zweimal an dieser 35 technisch gescheitert sind, wo bestimmt eine Menge Stops liegen, von der Verfügbarkeit des Silbers selber. Also wenn man jetzt mal losgelöst von den spekulativen Positionen das anschaut, die übrigens auch long sind, also auch die großen Large Trader Spekulationen haben Long Positionen im Silber. Und wenn man sich das jetzt mal genauer ansieht, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Markt einfach aufgrund des vorhandenen Defizits markt. Und das meine ich jetzt, das wird sich wieder mit der wirtschaftlichen Weiterentwicklung entscheiden. Wenn der Kupferpreis bei 480, 500 bleibt, dann wird wahrscheinlich auch die Verfügbarkeit für Silber irgendwann wieder in Frage gestellt werden. Und wir haben seit Jahren ein Defizit im Silber. Also es wird weniger Silber produziert, als nachgefragt wird. Also von den Voraussetzungen her hat das Silber bei 32 US-Dollar die Unze meines Erachtens die besten Voraussetzungen, um ein neues All-Time-High dieses Jahr sogar noch zu machen. Und du weißt, da reden wir über 50 US-Dollar. Das wäre natürlich eine gravierende Entwicklung innerhalb relativ kurzer Zeit. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil der Kupferpreis hat es vorgemacht.
Carsten, vielen, vielen Dank. Ja, und liebe Hörer, da waren einige Fachbegriffe dabei in dieser Podcast-Serie. Können ja mal zurückblättern auf Spotify und Apple. Haben wir viele Begriffe schon geklärt? Future Optionen, Long Gain, Gold oder Silber Ratio. Das war sie, unsere heutige Schatzsuche in der Welt der Rohstoffe, Zölle und Tweets. Danke an unseren Rohstoffexperten, Carsten Stork. Ja, und an Sie, liebe Zuhörer. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie investiert und denken Sie daran, ein Tweet kann die Welt erschüttern. Aber eine gute Anlagestrategie steht fester als jeder Maßnahmenkatalog aus Washington. Bis zum nächsten Mal, Ihr Peter Heinrich. Danke, Carsten. Merci.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.